Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Gabriele Seils. Gabriele hat im Jahr 2000 einige Interviews mit Marshall Rosenberg geführt, aus denen ein Buch entstanden ist, was für mich als eines der wichtigsten Bücher der gewaltfreien Kommunikation gilt. Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Sie erzählt eine für mich sehr berührende Geschichte, die sie mit Marshall erlebt hat und die ganz viel darüber aussagt, was für sie Spiritualität bedeutet. Wir sprechen außerdem darüber, was denn nun unter dem Begriff Spiritualität gemeint ist, wo die Spiritualität in der gewaltfreien Kommunikation zu finden ist, wie ein Weg der Spiritualität aussehen kann und was uns daran hindert, in die Spiritualität zu kommen, sie zu leben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und los geht's. Hallo Gabriele, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Gabriele Seils.
Ja, hallo.
Ich freue mich deswegen sehr, weil bei den Interviewgästen, die ich habe, frage ich oftmals, oder am Anfang habe ich sehr viel gefragt nach Büchertipps. Und das Buch, was du mit Marshall Rosenberg geführt hast, das Interview Konflikte lösen durch die gewaltfreie Kommunikation, das war mit Abstand das am häufigst genannteste.
Ja, ich höre das auch oft, dass Menschen da durch das Buch zur GfK gekommen sind.
Ja, und ich empfehle es auch eher als das Hauptwerk von ihm, weil ich es verständlicher finde. Mhm. Ich mag es sehr gern. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und dass wir uns über das Thema gewaltfreie Kommunikation und Spiritualität unterhalten dürfen können. Und gleich mal die Frage an dich, was bedeutet für dich Spiritualität? Wie definierst du das?
Ja, also ich finde das gar nicht so einfach, das zu sagen, und kriege jetzt schon Herzklopfen, weil das, was wir spirituell nennen oder Spiritualität, ja eine Dimension beschreibt, die eben gar nicht beschreibbar ist mit Worten. Und das ist für mich auch immer ein Seminar, ein Moment, wo ich dieses Herzklopfen bekomme oder auch unsicher werde, weil aus verschiedenen Gründen. Aus dem Grund, weil ich ungern darüber rede, es lieber habe, wenn die Menschen die Erfahrung machen und dann können wir später darüber reden, wie wir das nennen. Ich denke, dass wir ständig Erfahrungen machen, die uns so über unsere begrenzte Denkwelt hinausführen. Ständig. Ich würde es gar nicht trennen von unserem Leben, von unseren Alltagserfahrungen. Für mich gibt es in dem Sinne keine Spiritualität als irgendwas extra oder Getrenntes vom Leben. Das ist das Leben. Ja. Auch gerade diese Lebendigkeit, um die es in der gewaltfreien Kommunikation immer wieder geht. Was ist lebendig in mir? Das ist also für mich geht es da genau um diese Dimension.
Heißt das im Hier und Jetzt sein?
Ja, es heißt im Hier und Jetzt
lebendig sein.
Es gibt ganz verschiedene Formulierungen dafür, im Hier und Jetzt sein. Jetzt. Wir können das immer nur jetzt. Lebendigkeit können wir ja im Prinzip immer nur jetzt erleben. Das heißt, es geht um Präsenz, es geht um, ich möchte so ungern einen Vortrag halten darüber. Also letztendlich würde ich sagen, in der Tiefe geht es um so ganz, ganz, ganz grundsätzliche Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Ja, was macht mich wirklich aus? Was belebt mich? Was heißt das, lebendig zu sein? Wie komme ich in der Tiefe dahin, meine Essenz zu erleben? Was heißt das eigentlich, mein Herz zu öffnen, diese Formulierung, die wir so oft benutzen. Und letztendlich, glaube ich, sind es genau diese Fragen, die ganz viele Menschen bewegen und die sie zu ganz unterschiedlichen, also die dazu führen, dass sie ganz unterschiedliche Dinge tun, dass sie ganz bewusst einen spirituellen Weg wählen, wo diese Fragen beantwortet werden von spirituellen Meistern oder Meisterinnen. Und ich glaube, es ist auch die Frage, die Menschen zur GfK führt. Also ich glaube, manchmal mehr unbewusst oder auf jeden Fall eine Sehnsucht, sich zu erleben und sich zu spüren und mit irgendwas Tieferem in Kontakt zu kommen, ja, als unsere Gedanken und unsere engen Denkkästchen so im Hirn.
Ich habe auch schon mal eine Biografie gelesen, die hat Spiritualität bezeichnet als das eigene Ich erkennen.
Ja.
Das trifft es doch ziemlich von dem, was ich gerade gehört habe von dir. So das, über das Materielle hinaus.
Ja. Ja, und dann, das ist ja eine lebenslange Frage. Was ist das denn dann, dieses Ich? Was ist das denn? Also das ist ja so die Frage letztendlich, über die auch nicht beantwortbar ist. Die kann ich ja nur immer wieder stellen und dann gucken, was passiert. Was passiert eigentlich? Also letztendlich würde ich sagen, was bleibt übrig, wenn ich alles aussortiere, von dem ich denke, dass ich das bin?
Ja. Okay. Wie ist es jetzt? Du hast 2000 Marshall Rosenberg kennengelernt.
Ja.
Und hast ihn auch eine Zeit lang begleitet und eben das Buch geschrieben mit ihm oder das Interviews. Wie hast du ihn erlebt? Wo hast du bei Marshall Spiritualität erlebt? Oder hat er eine Definition genannt? Hat er darüber gesprochen?
Ich habe Marshall Rosenberg immer sehr, sehr zurückhaltend erlebt mit dem Begriff. Er hat darüber gesprochen. Ich habe das in ihm sofort unmittelbar erlebt. Also in dem Moment, wo ich ihn erlebt habe in einem Workshop. Und spätestens, als ich ihm gegenüber saß und ihn interviewt habe, damals fürs Radio. Ich habe unmittelbar diese Qualität erlebt. Die letztendlich da, also so ähnlich wie bei dir und bei vielen anderen Menschen, wo es einfach so total Wumm gemacht hat. Also wo mich etwas so tief berührt hat, dass ich gemerkt habe, hey, was ist das? Davon will ich mehr. Das trifft eine Sehnsucht in mir. Also das ist, ich habe auch gemerkt, das ist gar nicht etwas, was jetzt ganz neu ist, sondern das ist eine ganz uralte Sehnsucht. Also es hat so eine Tür geöffnet zu etwas. Und ich merke, ja, das ist es, ne? Da geht's lang. Und das habe ich erlebt in seinem Workshop. Das habe ich unglaublich stark erlebt im Gespräch mit ihm, als ich ihn interviewt habe, als auch einfach durch seine Präsenz, die Art und Weise, wie er die Fragen beantwortet hat. Die Art und Weise, wie er mir geantwortet hat auf die Fragen, also wie er nicht versucht hat, inhaltlich eine Frage zu beantworten, sondern wie er wirklich in Beziehung war mit mir. Also wie er wirklich mich gesehen hat in der Frage, die ich gestellt habe. Ich erzähle das oft, dass für mich wirklich ein Schlüsselmoment war, als ich ihn gefragt habe, so zu seiner, wie das für ihn ist, wenn er als jüdischer Mensch nach Deutschland kommt. Also mich hat dieses ganze Thema Holocaust, Shoah, deutsche Geschichte unglaublich beschäftigt, viele Jahre bis heute. Und ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, wie ihm das geht und was das mit ihm macht und was das mit GfK zu tun hat und wo, ob es da Grenzen gibt bei ihm, in seiner Bereitschaft, Empathie zu haben für Menschen und habe ihn danach gefragt, wie das für ihn ist, wenn er nach Deutschland kommt und ob er sein Herz öffnen würde für Menschen, die ihn beschimpfen als Juden. Und dann hat er da gab es ja so, es gibt ja so unendlich viele Diskurse und auch intellektuelle und was weiß ich für Diskurse über dieses Thema. Und er hat wirklich innegehalten und hat mich angeschaut und im Prinzip hat er mir Empathie gegeben. Er hat gesagt, er war total berührt von der Frage und hat gesagt, kann das sein, dass du als Deutsche ganz tiefen Schmerz darüber empfindest, was in deinem Land passiert ist. Dass du dir wünschen würdest, dass diese Menschen, die du liebst, andere Wege gefunden hätten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und also mir kommen immer die Tränen, wenn ich das erzähle. Und das ist irgendwie, das war so für mich eine totale Erschütterung, dass er so auf diese Frage geantwortet hatte, wo ich glaube, vorher 10 Jahre drüber nachgedacht hatte, gelesen hatte, alles, was mir in die Finger kam. Und bis dahin hatte kein Mensch mich so berührt. Diese Qualität, also wirklich sich zu öffnen für einen Menschen, für etwas, was uns in diesem Fall wirklich auch hätte zutiefst trennen können, was mit ganz tiefem Schmerz verbunden ist, möglicherweise, dem Raum zu geben. Ja. Ja, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es so. da will ich weit. Ich habe ihn noch am selben Tag gefragt. Also ich werde das nie vergessen. Das war in Berlin in der Fasanenstraße, Literaturhaus, dieses Workshop, und ich bin in der Mittagspause da am Kudamm spazieren gegangen und ich werde das nie vergessen, dass ich gemerkt habe, das wird mein Leben verändern. Ja, und ich habe ihn noch an dem Wochenende gefragt, ob ich ihn begleiten dürfte bei seiner Arbeit und seine Arbeit dokumentieren. Das war total klar, dass ich das machen würde und dass ich alles tun würde, um darüber mehr zu erfahren und das auch irgendwie auch journalistisch zu begleiten. Damals dachte ich noch, also irgendwie vom Kopf her dachte ich noch, ich würde das journalistisch begleiten. Dabei war ich längst persönlich total, habe ich mich total erwischt. Ja. Mega. Aber irgendwie war da noch sowas, ja, dann kann ich ja Sendungen darüber machen und dann kann ich das ja, ja. So. Lalalala. Naja, so halt. Ja, und also ich glaube, dass diese Qualität, dass das ganz viele Menschen erleben, in der einen oder anderen Form, dieses Berührtsein und diese Erfahrung, hey, hier geht es wirklich um mich im Sinne von was Tieferes, um das, was wirklich wesentlich ist. Hier geht es darum, auch um diese ganzen Fragen jenseits von richtig und falsch oder diese Schuld, ne, wo also dieses ganze, also hinter all das zu blicken, was uns immer so einengt, ne, so diese Angst, oh, bin ich okay, mache ich es richtig, und diese Sehnsucht dahinter zu kommen.
Ne. Ja.
Also auch mit allem, wo ich Mist baue und so. Ne. Also dass irgendwie, dass es da so eine Öffnung gibt und dass es so einen Weg gibt, damit umzugehen und ja, ich glaube, dass das ganz viele Menschen erleben, wenn sie mit GfK in Kontakt kommen und diese Sehnsucht haben und dass da um das geht, was wir jetzt spirituell nennen.
Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast und die Erfahrung, die du gerade geschildert hast, kann man vorstellen, dass das für dich auch eine Definition wäre, was die Spiritualität in der GfK bedeutet.
Ja.
Ja. Ist es für dich, weil du am Anfang gesagt hast, ich halte mich da zurück oder ich habe so Schwierigkeiten, über Spiritualität zu sprechen, Es ist für dich deswegen schwierig, weil du einfach möchtest, dass du die Menschen erreichst und keine Widerstände aufbaust. Bei Menschen, die vielleicht mit Spiritualität, mit dem Begriff Schwierigkeiten haben oder bestimmte Verbindungen mit diesem Begriff haben?
Ja, auch. Also das eine ist, also es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist dieses, dass es etwas ist, was nicht beschreibbar ist. Und wenn, dann nur, also ich finde nur überzeugend, wenn ich da wirklich in dem Moment mich auch verbinde mit dieser Qualität. Und das gelingt mir immer am besten, wenn ich aus einer echten, realen Erfahrung spreche. So wie diese Begegnung mit Marshall Rosenberg zum Beispiel. Das ist ein Moment, wo ich das erlebt habe und was sofort wieder lebendig wird, wenn ich das erzähle. Ein anderer Grund ist, dass es auch was echt total Intimes ist irgendwo und Persönliches. Und ich habe auch gemerkt, neulich mal in einem Gespräch mit jemandem kam, wurde mir das so klar, dass es auch, dass da auch eine Verletzlichkeit, also dass da auch eine Verletzlichkeit ist, so, werde ich damit gehört und verstanden? Also das ist ja sowas Kostbares auch, ja. Und da ist auch eine Ängstlichkeit in mir, das habe ich auch gemerkt. Also sowas, hey, was denken jetzt die anderen? Also finden die das komisch oder lachen, stellen die sich da drüber oder so, wenn ich mich so zeige? Das ist ja an der Stelle, da ist ja so eine, das ist ja so eigen und das ist ja so lebendig und das ist ja so völlig unvorhersehbar, auch was dann passiert, wenn ich mich diesem Raum öffne. Da habe ich ja gar keine Kontrolle mehr hier oben so, ne? Da ist das, ne, wer, wie will ich sein, wie will ich wirken, das kannst du alles vergessen.
Ja.
Und also ich bin ganz glücklich darüber, dass ich diese Angst, dass die sich über die Jahre oder auch in letzter Zeit oder auch in diesen Tagen, wo ich da mich mit auseinandergesetzt habe, dass die nicht mehr so groß ist. Und ich denke, je mehr ich mir dessen bewusst bin, was da alles mitspielt an Gedanken, desto leichter wird es, damit umzugehen. Also das ist ein Grund. Was passiert damit, wenn ich mich so zeige von diesem Ort? Und ein Grund ist sicher auch einer, also der, den du genannt hast, dass Menschen eben mit Spiritualität die unterschiedlichen Dinge verbinden. Und dass, wenn wir dann anfangen, darüber zu sprechen, dann, also was manchmal passiert, finde ich, in Seminaren, ist, dass dann alle so auch anfangen, darüber zu reden und auch ganz klug und spannend darüber zu reden, was das für sie ist. Und trotzdem ist es ein Gedankenaustausch und den finde ich nicht so spannend. Ja. Und dann gibt's natürlich auch noch das glaube ich, was du meintest, dass Menschen eben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben und eben auch mit Spiritualität Dinge verbinden, die für sie nicht dienlich sind oder vielleicht auch durch ihre vielleicht religiöse Vergangenheit auch eine Abwehr haben dagegen.
Ja. Oder Esoterik. Oder was auch immer. Und Spiritualität ist ja so, ja, es wird immer mehr eine Begrifflichkeit, immer öfter verwendet, selbst in der Werbung. Also, man kann ja alles, man kann spirituell essen, spirituell häkeln, was auch immer. Spirituell.
Ja, genau. Ja, und es gibt ja, also für mich gibt es da auch unter dem Titel Esoterik auch Sachen, die ganz komisch sind, also mit denen ich auch nicht viel anfangen kann und wo glaube ich auch schnell eine Verwirrung passieren kann, ne, dass Leute denken, was ist das hier, eine Sekte, ist das hier Esokram, so kann ich dem vertrauen. Klar, das trifft auch auf Ängste. Ne?
Du hast gerade genannt den Punkt, dass Menschen darüber sprechen. Ohne ein Gefühl dabei zu haben oder eine Verbindung.
Ja.
Ist das auch so ein Hindernis, um überhaupt in eine Spiritualität zu kommen oder zu leben? Der Kopf, das Theoretische, Bücher lesen, sich theoretisch auseinandersetzen, zu wenig ins Fühlen, Erleben reinzukommen?
Ja, ich denke schon. Also ich finde das okay, ganz viele Bücher zu lesen. Das für mich waren immer Bücher der Weg, mich den Dingen anzunähern. Das ist ja eine, das ist ja ganz wunderbar. Also erstmal über den Verstand etwas zu begreifen und zu vertiefen und so. Und also mir hat das auch immer eine Riesensicherheit gegeben. Ich habe unglaublich viel gelesen. Und trotzdem ist es eine ganz andere Ebene, also sich da wirklich drauf einzulassen. Und die finde ich einfach viel spannender inzwischen. Ja, also ich würde niemandem sagen, nee, das ist Quatsch, überhaupt nicht. Und trotzdem ist es noch nicht die Erfahrung. Ja.
Was ist dein Weg, mehr in der Spiritualität zu leben, also das zu erleben, nicht nur theoretisch, sondern wie kommst du rein in das Erleben, in das Spirituelle, Geistige, zu dir, ich, Transzendentale, was auch immer? Was magst du da konkret?
Naja, also ich beantworte die Frage erstmal so ein bisschen in Bezug auf meine Geschichte, weil ich habe ja gesagt, dass die Begegnung mit Marshall und das Kennenlernen der GfK für mich so ein Türöffner war und total wichtig und wegweisend und auch lebensverändernd. Dann danach sind mehrere, also dann habe ich, da gab es mehrere Schritte, die das, glaube ich, die das vertieft haben. Eine Sache war relativ bald danach, ich glaube 2002 war das, ein Projekt, das hieß Compassionate Listening. Und da ging es, es war ein Versöhnungsprojekt zwischen Deutschen und jüdischen Menschen aus den USA. Und da, ja, da ging es im Prinzip darum, sich empathisch zuzuhören und sich zu zeigen, angesichts dieser ganz, ganz tiefen Verletzung und dieses ganz tiefen Schmerzes und alles, was da drüber liegt, in Bezug auf die Geschichte zwischen Deutschen und Juden. Und das war so überwältigend. Also deine Frage ist, also das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe gemerkt, ich will an diese Themen ran, wo ich am stärksten so eine Mauer erlebe. Und das war zum Beispiel das Thema Schuld. Also im Prinzip war, würde ich rückblickend sagen, war mein Weg zu gucken, okay, was hindert mich daran, in meine Lebendigkeit zu kommen? Wo sind die Mauern? Und das war eine fette Mauer. Und das Thema Schuld auf einer kollektiven Ebene, auch auf einer persönlichen, familiären Ebene, auf einer persönlichen Ebene. Und alle Gefühle, die damit in Verbindung sind oder gewesen sind, Angst, eine unglaubliche Angst, da hinzugucken. Ganz viel Wut, ganz viel Schmerz darunter. Und während dieses Projektes ist da wirklich sowas aufgegangen. Da sind Risse entstanden in der Mauer. Und das war so überwältigend für mich, diese Erfahrung zu machen mit diesen Menschen, wo ich eine unglaubliche Angst hatte, denen überhaupt in die Augen zu schauen. Mit denen gemeinsam diesen Weg zu gehen und gemeinsam zu sprechen, zu Wut auszudrücken, sich zuzuhören, über Angst zu sprechen, zu trauern und zu meiner größten Überraschung auch zu feiern. Also das war eine der intensivsten Erfahrungen, die ich bis dahin gemacht hatte, ja, in Bezug auf meine Gefühle, in Kontakt mit meinen Gefühlen zu kommen. Das war unglaublich. Also ich würde auch sagen, im Nachhinein, dass es da einen Moment gab, im Zusammenhang mit diesem Compassionate Listening Projekt, wo wirklich für einen Moment einmal so, also wirklich da ist wirklich einmal so der Schleier weggegangen. Also es gab so einen Moment während dieses Projektes, das Äußere war total prosaisch. Ich saß in der U-Bahn und fuhr zu einer Veranstaltung, wo es darum ging, Zeitzeugen zuzuhören. Ich saß in der U-Bahn, es war November und es muffelte und es war düster, es war morgens um 8 und plötzlich sah ich diese ganzen Menschen und sah nur Liebe. Es war einfach alles so total durchdrungen von Liebe und es hat mich umgehauen. Und das ging so eine Weile und dann war es auch wieder vorbei. Und ich hatte so einen Geschmack bekommen. Hey, das ist krass, ja. Und danach ging das weiter. Danach gab es diese Chance, das Buch zu schreiben mit Marshall Rosenberg, was ja super wunderbar war. Also das ist vielleicht so ähnlich wie mit dir, warum du diese Interviews führst. Ich hatte immer so eine große Lust, Leute zu befragen und deswegen hatte ich angefangen, journalistisch zu arbeiten und diese Radiosendung zu machen, weil ich da konnte ich Leute, die ich spannend fand, alles fragen. Und jetzt konnte ich Marshall Rosenberg alles fragen, wo ich davon so begeistert war. Ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, dass ich das machen konnte, dass er zugestimmt hat. Das war Wahnsinn. Und dass es einen Verlag gab, gleich einen Herder-Verlag, die das machen wollten. Also das ist alles mit einer ganz großen Leichtigkeit passiert damals. So einfach so eins nach dem anderen. Plötzlich, also hatte ich die Chance, ihn zu befragen und mir Gedanken zu machen, wie könnte man daraus dieses Buch machen. Und das Wissen über die GfK wurde tiefer und das Verständnis wurde tiefer. Und auch so eine Ahnung, dass ich dachte, Mensch, das ist auch so eine Lust, dass ich das gerne weitergeben würde, tauchte plötzlich auf, dass ich vielleicht da beruflich, dass mich das auch beruflich begleiten könnte. So. Und und dann habe ich gemerkt, das ist ja wirklich, also diese Herzensöffnung, die ich so immer wieder erlebt habe, das ist ja was, also das braucht ja Arbeit. Also das ist ja, also das ist Arbeit, ne? Das reicht nicht.
Meinst du jetzt bei dir selber oder bei anderen? Du meinst selber. Bei dir selber, ja.
Bei mir ja. Selber. Das
wäre auch gleich die Frage gewesen, die ich gestellt hätte, weil ich kenne es ja auch, und diese Erfahrungen. Und dann falle ich wieder raus aus diesem Erleben, genau. Dieser Haltung. Wie komme ich wieder rein? Wie bleibe ich länger drin?
Genau, das war meine Erfahrung. Das ist ja immer umso schmerzlicher, je mehr du gekostet hast davon, wie es eigentlich sein könnte. Zack, bist du wieder draußen, ne? Und das habe ich natürlich auch erlebt. Also natürlich, vor allem in Beziehung, also Partnerschaft, in meiner Familie, auch in Beziehung mit mir habe ich das sehr stark erlebt, mit mir selbst. Und dann war mir klar, hey, da brauchst du, das ist Arbeit, oder ich brauche irgendwie auch eine Unterstützung darin. Und interessanterweise hat bei der Redakteur beim SFB, also heute RBB, für die ich Radiosendung gemacht habe, hat mir immer so spannende Aufträge gegeben, unter anderem einen buddhistischen Mönch zu interviewen, und dann fing ich an, mich mit Buddhismus zu beschäftigen, und dann wurde irgendwie mir klar, ich brauche irgendwie so eine spirituelle Führung. Ich brauche jemanden, der oder die das also wirklich, also mich da anleiten kann. Ja? So, ich hab wirklich angefangen, Ausschau zu halten nach spirituellen Lehrern oder Lehrerinnen, die diese Arbeit gemacht haben, die da sind und mich leiten können und mich unterstützen können auf dem Weg der Herzensbildung, würde ich es mal nennen, oder Herzensöffnung. Und ich habe wirklich geguckt, wer könnte das sein? Und was wirklich spannend ist und kurios und letztendlich auch, naja, wie das Leben so ist, war einer der Aufträge von meinem Redakteur war, eine Sendung zu machen über das Enneagramm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, ja, ich habe mich im Vorfeld schlau gemacht mit, okay. Ich glaube, ich weiß, wer jetzt kommt.
Ja, meine Lehrerin.
Ja. Genau.
Ich wurde zu Maranatha geschickt. Der hat gesagt, hier, interview mal diese Frau. Das ist die anerkannteste Enneagrammlehrerin. Lebt in Berlin. Und dann bin ich da hingegangen. Und als ich da saß, ging es mir, ist etwas Ähnliches, also nicht genau dasselbe, aber letztendlich auch so ein Moment passiert, wo ich wirklich dachte, krass, hier geht's für mich lang. Also die sie zu erleben, in ihrer unglaublichen Lebendigkeit und Freiheit und Herzensoffenheit, hat mich so berührt und so befreit. Also es war ganz spannend, es war so ein Moment, wo ich die GfK gar nicht mehr so in dieser Qualität erlebt habe, dass sie mich in diese berührenden Tiefen bringt, sondern es fing an, immer enger zu werden. Es fing an, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich immer anders reden, jetzt darf ich keine Bewertung mehr formulieren, jetzt muss ich immer aufpassen, wie ich in Beziehung bin. Also plötzlich hatte ich das Gefühl, diese Lebendigkeit, die ich gespürt hatte am Anfang, die ging mir immer mehr verloren vor lauter das richtig machen wollen oder jetzt hier gewaltfrei sein zu wollen. Und dann saß ich bei Maranatha im Workshop und habe plötzlich wieder diese Freiheit und diese Lebendigkeit gespürt und diese Qualität bei ihr, dass sie eben eine Sprache hat dafür, also die eben nicht so mit Regeln funktioniert, ja, sondern die einfach aus dem Herzen spricht. Und ich habe gedacht, okay. Habe sehr schnell gemerkt, ich habe meine spirituelle Lehrerin gefunden. Es war sehr schnell für mich total klar, dass sie es ist. Und ich habe sie auch gefragt, ob ich ihre Schülerin sein kann. Und sie hat gesagt, wenn du Gewaltfreiheit wirklich lernen möchtest, dann kann ich dir dabei helfen. Ja.
Das heißt, die hat keine GfK-Hintergrund gehabt und gleichzeitig hat sie die Haltung der gewaltfreien Kommunikation gelebt?
Ja, also absolut. Das ist so, Marshall hat doch mal dieses Bild benutzt von dem Boot, ne? Ich glaube, es ist ein buddhistisches Gleichnis, wenn ich auf so einen Berg will,
ja.
Und da ist ein Fluss dazwischen und dann will ich irgendwie erstmal übersetzen, ne? Und dann ist das GfK sozusagen das Boot, mit dem ich übersetze, um an mein Ziel zu kommen. Und Maranatha ist jemand, die an dem Ziel ist und dir zeigen kann, also die den Weg weisen kann. Ja, so. Also ihre Instrumente auf ihrem Lebensweg waren andere, und trotzdem hat sie, das hat mich auch sehr berührt, hatte sofort ein unmittelbares Verständnis und tiefes Verstehen davon, worum es geht in der gewaltfreien Kommunikation. Und hat mich da auch immer unglaublich unterstützt, immer mehr so für mich in diese Haltung hineinzuwachsen.
Maranatha nennt sich spirituelle Weisheitslehrerin. Mhm. Wo ist die Spiritualität bei ihr dann? Also einfach diese Haltung von Herzensgüte, Mitgefühl,
ja.
das Ego, was so das eigene Ich etwas zurück, oder das Ego etwas zurücknehmen, dieses richtig-falsch-denken, Schuld und so weiter, und mehr das große Ganze in dem Vordergrund zu leben, nicht nur zu sehen, sondern inne zu haben.
Ja. Ich weiß nicht, sagt dir der Begriff erwacht etwas?
Ja, natürlich. Ich kenne so viele Menschen, die erwachen wollen.
Ja,
und es gibt so viele Lehrer, die uns dabei beibringen wollen, wie wir erwachen, und so viele Methoden.
Ja.
Ja.
Na, es ist ja ein Versuch, das zu beschreiben, ne? Mhm. Also das hinter diese Begrenzung des Minds zu kommen.
Bewusster zu werden.
Ja. Ja, genau. Also letztendlich, dass ich in einem Gespräch neulich mit Maranatha sagte, sie auch, es geht eigentlich um nichts anderes als um Bewusstsein. Also wirklich immer bewusster zu werden.
Ja.
Und ja, absolut.
Was tust du, um immer mehr bewusster zu werden?
Naja, ja. Also letztendlich war der Beginn dieser Schulung etwas, wo ich verstanden habe, aha, also das, was in der GfK angelegt ist, nämlich also die Gedanken zu hinterfragen, ne, und die Bewertungen zu erkennen. Das ist im Kern was ganz, ganz Wesentliches. Also immer tiefer zu hinterfragen, was denke ich da eigentlich? Und das, was die GfK ja vorschlägt als Weg, ist zu gucken, okay, was ist dahinter an eigentlichen echten Gefühlen, was ist dahinter, was liegt tiefer, was ist da tiefer in Bezug auf meine Bedürfnisse. Ich würde sagen, also über die Praxis von GfK hinaus, sich immer wieder in Konfliktsituationen oder in Situationen, wo es eng wird, hinzusetzen und mich das zu fragen, darüber hinaus auch mir immer wieder eine grundsätzliche Frage zu stellen, nämlich, diese Gedanken, die ich da ständig habe, an sich in Frage zu stellen. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass vielleicht an der Wurzel all dieser Gedanken ein Urgedanke ist, sowas wie, ich bin nicht geliebt oder ich bin getrennt, ja, der ja in der GfK auch immer wieder auftaucht. Also sobald ich bei einer ganz alltäglichen Konfliktsituation in die Tiefe gehe, werde ich irgendwie in Kontakt mit diesen Gedanken kommen. Ich bin nicht geliebt oder ich bin nicht gewollt, ich bin nichts wert oder.
Also und unbewusste Glaubenssätze, unbewusste Überzeugungen.
Genau, ja. Und also was ich durch die spirituelle Schulung gelernt habe, ist zu gucken, okay, ich kann auch diesen Gedanken an sich in Frage stellen. Also nicht nur inhaltlich bearbeiten und mit meinen biografischen Erfahrungen heilen, sondern ich kann auch diesen Gedanken an sich in Frage stellen und gucken, was ist eigentlich dahinter oder ist das eigentlich wirklich wahr? Dass ich getrennt bin von der Liebe oder und das ist für mich eine tägliche Praxis, also mich hinzusetzen und zu meditieren und immer wieder die Gedanken, die ich habe, zu hinterfragen und weniger inhaltlich als grundsätzlich. Ja, ganz praktisch ist das, dass ich täglich meditiere, dass ich mich hinsetze, um Stille zu erleben und ich, für alle, die schon mal meditiert haben, die wissen, dass es gar nicht so einfach ist und dass es dann so rabottet im Kopf und damit zu sitzen, also das auszuhalten. Also so ein Stück weit einig zu werden und mich zu versöhnen mit dieser Denkmaschine. Also so eine Instanz zu schulen, also so einen Ort zu schulen, mehr, der das sehen kann, erleben kann, ohne drauf anzuspringen. Ja. Und das ist eine Sache. Und auch das ganz Konkrete im Alltag, in meinen Beziehungen, in meiner Partnerschaft, die Momente, die Auslöser sind, die mich triggern, wo ich stinkewütend werden will oder werde auch, also wo dann so das hochkocht, ne? Die zu nehmen, um in Kontakt mit meinen Gefühlen zu kommen, da ist der GfK unglaublich hilfreich. Und also erstmal überhaupt die Gefühle zu erleben und die einen Raum zu geben und die auch zu erlauben, also sie auch überhaupt erstmal wirklich in der Tiefe zu fühlen. Das finde ich echt nicht so einfach. Also nach all den Jahren, wo ich selber Leute darin unterstütze, genau das zu tun in GfK-Seminaren, finde ich das selber immer wieder eine ganz schöne Herausforderung. Also mit den Gefühlen zu sein und sie, das ist ja eine ganz schöne Herausforderung. Also einerseits da nicht voll reinzusteigen, also einzusteigen und gleichzeitig sie dich erleben zu lassen. Also mich, ne, also jetzt auch nicht so pseudo-spirituell, sag ich mal, oder was immer so schön spirituelles Super-Ego heißt, also so sagen, ja, ich bin das ja nicht, ich bin ja nicht meine Gefühle, nee, sondern wirklich die überhaupt erstmal zu erleben und zu fühlen, ohne mich davon wegreißen zu lassen, mitreißen zu lassen oder ohne auch die jetzt loszugehen, zum Beispiel auch meinen Freund.
Wie kriegst du das hin? Wie bekommst du das hin, dass du nicht losgehst auf deinem Freund? Wie schaffst du das? Also mein Klaus-Dieter Gens hat mal gesagt, sein wichtigstes Werkzeug war Stopp. Das Stoppschild. Das berühmte Stopp. Kennst du auch von Friederike Karlau, Karstedt, die sagt das auch gern. Wie gelingt es dir oder gelingt es dir? In solchen Situationen, wo es wirklich heiß wird.
Ich würde sagen, nicht immer. Und da mein Partner denselben Weg geht wie ich, sind wir in solchen Momenten unheimlich bemüht und auch entschieden, sowas auch miteinander auszutragen. Ja. Also auch wenn es uns mal nicht so gut gelingt.
Ja. Das heißt, ihr habt ein Commitment oder also eine Vereinbarung, wenn es heiß wird, dann was macht ihr, wenn es heiß wird?
Also ehrlich gesagt, also ich kenne das mit dem Stopp und erstmal gucken und erstmal fühlen und erstmal, ne, so. Das ist auch total wichtig und hilfreich. Und wenn du mich jetzt so fragst, ehrlich gesagt, was für mich eine unheimliche Hilfe, gerade in meiner Beziehung, ich bin noch nicht so lange mit meinem Freund zusammen, ich war lange alleine und dann dachte ich mal, oh, ist doch alles hier, Stopp, innerhalb, fühlen, yeah. So, jetzt erlebe ich das nochmal, meine Güte. Also auch nochmal mit einer Heftigkeit. Ich glaube auch, weil das alles so ein bisschen gelockert schon ist, ne, da kommt manchmal eine Urwut in mir hoch, wo ich dachte, meine Güte, wo kommt die jetzt her? Ne? Ich habe so viele Jahre mit meiner Wut gearbeitet und das war mir so wichtig und das war auch von meiner aus wirklich so eine Unterstützung, auch für meinen Weg als GfK-Trainerin, wirklich meine Wut anzuerkennen und nicht darüber wegzugehen, ne? Nicht so mit hier das so wegzuoperieren mit GfK, so, sondern wirklich anzuerkennen, da ist auch eine unglaubliche Gewaltbereitschaft in mir als Mensch. Ja, das ist etwas, was uns ausmacht. Diese ganze aggressive Energie, sag ich mal, oder Aggressionskraft, ja, nenne ich es mal. Die nicht schön ist. Ja, also die zerstörerisch ist und die archaisch ist. Also das war wirklich ein ganz wichtiger Teil meines Wegs, das zu erleben. Und ich würde sagen, die spirituelle Arbeit oder auch die Arbeit mit meiner Lehrerin und auch meinem Sangha, diese Unterstützung, die ich darin erfahren habe, war so wichtig, weil da ein geschützter Raum war, dass wirklich klar war, das darf sein, das wird gesehen, das ist gut, da hinzugehen. Ja, da, und was wollte ich sagen? Achso, ja, also das ist eigentlich etwas, was viele Jahre mich begleitet hat, ne? Damit zu arbeiten. So, jetzt habe ich diese Beziehung mit meinem Freund und jetzt kommt das nochmal so richtig. Nochmal so richtig hoch. Gott sei Dank haut es mich nicht mehr so aus dem Schuh. Ich glaube, vielleicht hat es alle Jahre gebraucht, dass ich überhaupt bereit war, eine Beziehung nochmal einzugehen. Mhm. Würde ich so sagen. Weil ich glaube, vorher unbewusst hatte ich viel zu viel Angst vor dieser Power, die da in mir sitzt. So, jetzt kommt sie. Ja, was mir hilft, ist manchmal das wirklich auch zu benennen und auch mal zu sagen, so, jetzt hau ich das mal raus, aber mit Vorwarnung, ne? So. Und das nicht gleich so, nicht immer gleich vorzufiltern und zu transformieren, sondern auch mal in Beziehung so zu gucken, wie können wir Wege finden, auch eine Enttäuschung, eine Wut auszudrücken. So mit dieser ganzen Energie. Und wie können wir das tun, ohne den anderen zu verletzen? Wie geht das? Wie kann ich das sprechen, ohne es alles schon durchgemändelt zu haben? Ja? Und dann meinem Freund das Ergebnis zu präsentieren, tiefenentspannt.
Ja, ja.
Sondern wirklich im Moment miteinander zu sein. Das probieren wir irgendwie aus und das ist sehr spannend. Und ich habe den Eindruck, das wird immer lebendiger dadurch.
Ja. Genau, Lebendigkeit war auch der Begriff der Authentizität. Und was würdest du empfehlen für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation erst begonnen haben und nicht so lange dabei sind? Welche Tipps hättest du da, Dinge umzusetzen? Vielleicht die Haltung oder Spiritualität, der GfK reinzukommen, in dieses Lebendigkeit oder in dieses mehr bei sich ankommen?
Ja, da würde ich immer gucken, also wer da vor mir steht. Also ich sage das schon auch manchmal, dass ich das natürlich sinnvoll finde, zum Beispiel eine Meditationspraxis zu entwickeln. Auf jeden Fall.
Also einfach um einen eigenen Beobachter zu schulen und die eigenen Gedanken zu beobachten, damit man da etwas freier wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Oder auch Bücher zu lesen, die einen da so mit hinnehmen, ne, worum es eigentlich geht. Also so Einsteigerbücher, so wie Eckhart Tolle jetzt oder von Pema Chödrön die Bücher.
Ja.
Unglaublich hilfreich, weil die auch einen so abholen, ne? So im ganz alltäglichen Leben mit den Themen, die wir haben. Und gleichzeitig würde ich immer gucken, wer sitzt da vor mir? Also wo ist die Sehnsucht von diesen Menschen? Wo steht dieser Mensch? Vielleicht ist es für jemanden ganz wichtig, überhaupt erstmal auch so therapeutisch was sich Unterstützung zu holen für Lebensthemen oder vielleicht auch für traumatische Geschichten, die jemand mit sich schleppt oder was auch immer dieser Mensch mitbringt. Ja. Würde ich immer gucken. Also was ist die eigentliche Frage, die jemand hat, wenn er zum Beispiel nach Spiritualität fragt?
Was ist das, was er sucht, was das bedeutet konkret mit dem Begriff Spiritualität? Was steckt darunter?
Ja. Was steckt dahinter? Ich hatte neulich im Seminar, hat ein Teilnehmer diese Frage gestellt. Was heißt das eigentlich? Und was, wo ist die spirituelle Dimension in der GfK und wo ist der Unterschied zu bestimmten Praktiken? Und das war ganz spannend, weil da gibt's ja ganz viel zu sagen. Und im Gespräch mit ihm und auch der Gruppe wurde klar, seine eigentliche Frage war eine ganz, ganz andere. Das war wirklich, wie will ich eigentlich leben? Und er hatte eine ganz große Sehnsucht, einfach seine Lebendigkeit zu zeigen und hatte ganz viele Stellen, wo er sich nicht erlaubt hat, wirklich das Leben zu genießen. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich vermute, dass er eine starke auch christliche Prägung hatte und hat sich dann mit Buddhismus beschäftigt. Und als wir dann so darüber gesprochen hatten, dachte er, ja, mir wird gerade klar, also dass diese ganzen Glaubenssätze, die ich gelernt habe, so ne, deine Begierden im Griff, dass das jetzt im Buddhismus einfach nur ein neues Kleid bekommt, ja, so wie ich den Buddhismus verstehe, frei zu werden vom Begehren. Und plötzlich meinte er, ich will einfach nur leben, ich möchte das Leben genießen. Dann wurde ihm klar, wie viele Begrenzungen er sich eingebaut hat in sein Hirn unter dem Begriff spirituell. Also dem würde ich gar nicht raten, meditier mal, sondern dem würde ich sagen, ey, mach, ne, so leb und keine Ahnung, was du Bock drauf hast, ja? So, ja. Trau dich Sachen und
ja.
So. und hab Spaß und so. Mhm. Und dann würde ich was ganz anderes sagen, je nachdem, also, ne, das, was eigentlich hinter der, was eigentlich ihre eigentliche Frage ist oder ihre eigentliche Suche.
Ja. Und gibt es etwas, was du, ich glaube, du bildest auch aus?
Ja.
Was du denen mitgibst, um die GfK-Haltung, in die GfK-Haltung zu kommen, also so praktische Werkzeuge?
In meinen Ausbildungsgruppen?
Ja.
Ja, also da, klar, da, da hat ganz viel Raum, hat dieses wirklich in Kontakt mit mir kommen, mit Gefühlen, mit Bedürfnissen kommen. Also dem wirklich Raum zu geben, das zu erleben. Das ist ein ganz starker Fokus in meinen Seminaren. Mit eigenen Themen, das einfach zu erleben, zu erfahren, Zeit dafür zu haben, Unterstützung darin zu bekommen. Und ich mache immer ganz viel, also ich stelle mal ganz viel so Fragen, die Leute daran unterstützen, mit sich da in Verbindung zu kommen, wo sie da schon sind, also wo sie Erfahrung gemacht haben, davon, wo ihr Herz aufgegangen ist oder wo sie eine tiefe Berührung erlebt haben oder wo sie das erfahren haben, dass sie wirklich angenommen sind oder wo sie also diese Erfahrung, die wir alle eigentlich immer wieder machen und wo wir dann wieder rausfliegen, ne, was wir vorhin hatten.
Ja.
Also diese Öffnungserfahrung. Ich lade die Teilnehmer immer an, diese Momente wieder in sich zu finden und damit in Kontakt zu kommen, um diese Qualität zu spüren und davon sich nähren zu lassen und von dort aus konkrete Situationen zu bearbeiten, die für sie zu klären sind oder wo es schwer ist, in Kontakt zu kommen und sich dafür Zeit zu nehmen. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist, Wut zu erleben. Also mir die Erlaubnis zu geben, die verschiedenen Schichten davon wirklich zu fühlen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen, die auch schon GfK-Vorerfahrungen mitbringen und dann sagen, ja, ich bin wütend, aber das ist ja ein Pseudo-Gefühl. Also dann ist da drunter wahrscheinlich Ohnmacht. Und dann sage ich, ja, okay, kann sein. Also wärst du bereit, mal die Wut zu erleben oder hast du Lust, das mal zu erkunden? Und dann, ja, das ist meistens total wichtig. Soweit die Leute bereit sind, diese Wut überhaupt zuzulassen. Ich habe ja selber ewig gebraucht, um das überhaupt mir da mich hinzutrauen. Aber so einen Raum zu geben, dass jede so ihre Schritte machen kann in die Richtung. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das wirklich zu erleben und dann auch sich gegenseitig zu begleiten. Weil wenn ich jemanden darin begleite, dann braucht es ja auch in mir eine Öffnung und eine Erlaubnis, dass diese Gefühle da sein dürfen. Das finde ich immer total spannend, dass in beiden Rollen die Menschen ganz tiefe Erfahrungen machen.
Das heißt, du gehst, also wenn wir bei einem Beispiel bleiben mit der Wut, du lässt diese Menschen in die Wut kommen, die Wut fühlen, sich die Erlaubnis geben, das mal auszuleben, gewisserweise in einem geschützten Rahmen, ohne dass andere verletzt werden?
Ja, ausleben. Also ich weiß nicht genau, was du meinst damit. Also es ist nicht so, dass ich die dazu animiere, rumzuschreien oder so. Das ist gar nicht so. Es sind ja auch Ansätze, ne? So. Ich lade sie schon ein, das auszusprechen und auch zu sagen, boah, was denke ich da, ne? Und was ich oft viel wirksamer finde, ist in dem Moment, diese Energie in meinem Körper, diese diese Wutenergie in meinem Körper wahrzunehmen. Das ist ja eine unglaubliche Kraft. Mhm. Und wenn ich die gleich auslebe, also ich weiß nicht, also wenn ich, sage ich mal, wenn ich sie gleich ausagiere und gleich so nach außen haue, dann dann habe ich ja gar nicht mehr so den, dann ist sie sozusagen, dann ist sie raus. Was ich viel spannender finde, ist, in Kontakt zu kommen damit in mir, also in meinem Körper. Also bevor ich da das so nach außen haue, mal zu gucken, hey, was ist das eigentlich für eine Energie in mir? Was ist das eigentlich für eine Kraft? Wie fühlt sich das eigentlich an? Und wo im Körper kann ich das spüren? Und also diesen kleinen Moment, diesen kleinen Raum, also sagen wir diesen Zwischenraum zu erforschen, zwischen dem, also bevor der Handlungsimpuls mich dazu bringt, irgendwas zu tun, diesen Zwischenraum zu erforschen. Das finde ich total spannend. Ich
versuche gerade mit der Frage den Bogen wieder zur Spiritualität zu spannen. Und dann spüren, erleben diese Menschen dann, wenn sie ein Thema haben mit Wut, diese Wut. Und bedeutet das für dich sowas, dass da etwas gelöst wird, um dann in die Spiritualität zu kommen oder in die Haltung, Wertehaltung zu kommen?
Ja, das passiert oft ganz unmittelbar. Ich würde sagen, dass das erleben Menschen, also glaube ich, ganz oft überhaupt in GFK-Seminaren, nicht nur bei mir, dass sie plötzlich, dass sich was öffnet, ne? Also dass sie, wow.
Ja.
Und ich weiß, in einem deiner Interviews hat das mal jemand diese magischen Momente genannt. Das fand ich ganz spannend, weil als ich dann so darüber, ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen und dann meinte er, ja, aber eigentlich sind es gar keine magischen Momente, sondern das sind eigentlich ganz reale Momente. Also das ist, da komme ich in Kontakt mit der realen Kraft. Und davor ist eigentlich was, wo ich irgendwie verwirrt oder gebannt bin, ja, oder im negativen Sinne sozusagen verzaubert von irgendwas, was ich denke. Aber das sind ja ganz reale, da komme ich ja plötzlich, mit der realen Lebendigkeit in Verbindung. Also diese Momente, die insofern magisch sind, weil wir plötzlich manchmal gar nicht wissen, wie das jetzt gerade passiert oder ne, und das auch gar nicht steuern können, sondern plötzlich öffnet sich was. Und ja, in Bezug auf Wut habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen manchmal eine unheimliche Kraft plötzlich erleben oder Freiheit. Und auch eine Öffnung. Manchmal kommen dann auch Tränen, und die aus einer ganz anderen Freiheit und auch wo sich was innerlich löst, ne, kommt. Und ich würde das gar nicht spirituell nennen, was dann passiert. Meistens ist das einfach nur Öffnung, wo plötzlich das möglich ist, eine Situation kommt ganz anders zu sehen. Oder
heißt das dann Bewusstseinserweiterung?
Ja, das ist Bewusstseinserweiterung, weil plötzlich kann ich die Situation ganz anders sehen oder ich kann mich ganz anders erleben in der Situation. Ich hatte neulich eine Teilnehmerin, die war irrsinnig wütend, die hatte einen ganz, ganz schweren Konflikt mit ihrem Partner, der sie verlassen hatte, und war echt, da war Mord, Anruf Mord. Und die ist da so ganz mutig durchgegangen und die war danach so berührt, weil sie gesagt hat, ich hatte den Kontakt zu mir und zu meinem Glauben total verloren. Also sie war ein ganz religiöser Mensch und sie meinte, ich habe plötzlich wieder Kontakt zu dem, wo ich ganz tiefes Vertrauen habe ins Göttliche, und das war plötzlich wieder da. Und sie sagte, das war weg. Es war mir voll abhanden gekommen. Ja. Und da war das unmittelbar spürbar, dass sie da so eine spirituelle Verbindung hergestellt hat. Aber das ist manchmal auch was ganz anderes. Manchmal ist es eine ganz tiefe Befreiung oder ein lautes Lachen, was plötzlich möglich ist. Ne? Oder ein erlöstes Weinen oder was auch immer.
Ja, was ich raushöre, ist auch, Spiritualität ist ein dehnbarer Begriff. Und ja, schwierig zu fassen, wie du schon ganz am Anfang auch gesagt hast. Ja. Und ich habe mich im Vorfeld auch beschäftigt damit. Und ich glaube, es gibt keine eindeutige Definition. Es gab mal einen spirituellen Kongress. Und die haben sich nicht einigen können oder nur auf Minimalkonsens einigen können, was Spiritualität überhaupt bedeutet. Das Einzige, was so übergreifend ist, ist Geist, Geistiges, höhere Sinn, irgend sowas in der Richtung. Oder ja. Dalai Lama sagt, liebende Güte, Freundlichkeit, Mitgefühl. Ja, so in das eigene Ich erkennen, Osho, Verbundenheit mit allem.
Ja, und also ich halte mich wirklich gern an auch Hinweise von meiner Lehrerin, die immer gesagt hat, räum einfach alles weg, was dich trennt von dem, ne? So, von der Liebe, von der Wahrheit. Da kann man große Definitionen machen, na, so, das ist die Liebe und Mitgefühl. Das ist ganz bestimmt wahr und das spricht ja auch was an. Und trotzdem, der Fokus wäre für mich wirklich darauf zu denken, okay, wo bin ich getrennt davon und was trennt mich davon? Na, dann kann ich mich ja ganz konkret den Dingen zuwenden. Das ist ja greifbar. Kann ich sagen, ja, mein Freund nervt mich oder meine Nachbarin ist blöd oder bei meinem Chef habe ich Angst oder was auch immer, ja. Dann kann ich mich ja ganz konkret zuwenden. Oder ich bin mit mir unglücklich, dann kann ich mich ja ganz konkret den Dingen zuwenden, wo ich merke, da fließt es nicht, da bin ich nicht in Kontakt damit und da bin ich nicht liebevoll mit mir oder ohne Urteil oder mitfühlend. Oh, und dann los geht's.
Ja, da bin ich jetzt dankbar für dieses Letzte noch, weil ich mag es gern sehr praktisch. Und ja. Das klingt sehr, sehr praktisch zu schauen, ja, wo, was sind denn die Hindernisse, um in das Mitgefühl zu gehen, in die Empathie, in die Liebe. Und dann dahin zu gehen, da wo es vielleicht auch weh tut, da das anzuschauen.
Dann. Absolut, da wo es weh tut. Genau, da geht's lang.
Ja. Gut, wir sind jetzt ziemlich am Ende. Jetzt hast du gesagt, da wo es weh tut, da geht's lang. Gibt es denn einen Lebenstipp von dir, eine Lebensweisheit, eine Erkenntnis, die du in deinem Leben gemacht hast, so eine Essenz, wo du sagst, ja, das ist für mich, das ist das, was ich rausgefunden habe. Und ich bin auch bereit, das zu teilen.
Ja, ich würde sagen, das, was wir gerade gesagt haben, da wo es weh tut, geht's lang. Also das hätte ich jetzt vorher vielleicht anders formuliert. Und trotzdem ist das für mich eine unheimliche so eine Lebens-, also es ist so etwas, was also was für mich eine ganz wichtige Einladung ist, also Raum zu geben für das Schmerzliche oder Raum zu geben für das, wo es sperrig ist und hart und zu ist oder auch dunkel ist. Also dem Raum zu geben, das wäre für mich und damit Liebe hinzugucken, ne? Mit ganz ganz viel Liebe hinzugucken und hinzuspüren und auch eine Verführung vielleicht bei GfK war für mich lange eine Verführung dieses es soll wieder schön werden, es soll wieder heit, es soll wieder nett sein, also dem auch zu widerstehen und erstmal zu gucken, hey, nee, das ist okay, also das hat Raum, das darf Raum haben, es muss nicht gleich wieder gut sein. Ja. Das darf so sein und das kriegt den Raum, den es braucht.
Ja. Ja. Ja, danke. Ich habe jetzt ich bin zum Ende gekommen, weil ich könnte mit dir ewig noch weiterreden, weil jetzt einfach schon eine gute Stunde vorbei ist und ja, total spannend. Gabriele, vielen Dank, dass du da bereit warst, mit mir das zu führen, das Gespräch. Und
ja, total gerne. Also war sehr schön, war spannend. Danke, dass du das machst, diese Gespräche gerne. Überhaupt.
Und bis bald mal. Vielen Dank.
Ja, gerne. Mach's gut.
Mach's gut.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.